Ich glaube, wenn man in die Gastronomie geht, eine schöne Zeit verbringen will, dann ist das Letzte, dass man Wirt am Tisch stehen hat und eine Wirtin, die dann jammert und käppelt und nörgelt und das ist eh alles viel zu teuer und Ding. Also ich glaube, das ist nicht das, was ein Gast in unseren Häusern erwartet und deswegen glaube ich, brauchen wir das alles auch nicht tun. Das, was mein Mann und ich immer verstanden haben, das war, dass wir Menschen neben uns groß werden haben lassen. Wir haben uns selbst nie zu wichtig genommen. Ich brauche keine Unruhe in meinem Team. Ich nehme keinen Mitarbeiter auf, der in den letzten 3 Jahren 10 Jobs gehabt hat, weil das ist nicht das, was ich suche.
Ja.
Ich suche Konstanz. Wenn ich jetzt den Stern verliere, wir haben das erlebt im Steirrück, wie wir übersiedelt sind. Wir sind in allen Gärts abgewertet worden. Und in Wahrheit ist das für manche Menschen schon der Punkt gewesen, wo sie ihrem Leben ein Ende setzen. Das ist ja der absolute Wahnsinn für mich, ja?
Ja.
Wenn diese Abhängigkeit von einer einzigen
Bewerten.
Bewertung so hoch ist, ja? Es tut mir leid, also ich sehe es und dann habe ich mein Leben was falsch gemacht.
Herzlich willkommen zu Spruch mit Sprudel, der Kalk- und Kegel-Podcast für Gastronomie, Sommelerie und Wahnsinn. In Partnerschaft mit unserem Lieblingsdealer für Sprudel aus aller Welt. Von Sekt über Cava und Cremant bis hin zu Prosecco und Champagner. Schaumweinkontor. Gesendet aus dem Zoo Vienna begrüßt dich unser Host Max Zankl.
Wunderschönen guten Tag aus dem Zoo Vienna. Schön, dass ihr wieder mithört. Heute zu Gast die großartige Birgit Reitbauer, Vorzeige-Service-Chefin seit Jahrzehnten aus dem Steirreich. Ewig jung und diszipliniert, so würde ich dich beschreiben. Oder sie beschreiben. Entschuldigung, ich hoffe, ich darf nachher aufs Du wechseln. Vielen Dank an unseren Schaumweinpartner, Schaumweinkonter. Wir haben auch was zum Trinken heute da. Die Aussicht ist heute ein bisschen bewölkt, aber trotzdem sehen wir bis zum Stadtpark. Die Mitarbeiter arbeiten sicher fleißig. Sie sind nicht so groß, dass wir es sehen, aber die Bäume sind toll zu erkennen. Hallo Frau Reitbauer, grüß Gott.
Grüß Gott.
Darf ich Ihnen schon ein Glas Champagner bitten?
Champagner geht immer, ja. Bitte
sehr
gerne.
Gut. Sehr gut. Champagner geht immer, das gefällt mir sehr gut.
Wobei ich es seit einigen Jahren auf Schaumwein geht immer ausweiten möchte, weil
das solche
Sekt ist inzwischen so großartig, dass es nicht mehr bedingt, dass man nur Champagner trinkt.
Ihr habt auch immer super Auswahl im Restaurant, muss man auch sagen. Also es ist immer so, es gibt viel Champagner und viel Schaumwein. Da fällt es fast schwer, was man nimmt. Eher Schaumwein. Louise Brisson aus der Côte de Bar, das ist ganz südlich, der Champagne.
Danke.
Wir haben einen reinsortigen Chardonnay aus dem Jahrgang 2017, also Jahrgangschampagner. Degauchiert 2022, also hat schon fast ganz 5 Jahre auf der Hefe verbracht. Keine Dosage.
Das mache ich so. Zum Wohl.
Darf ich Birgit sagen?
Gerne.
Servus. Hallo Birgit, grüß dich.
Hallo.
Wir kennen uns ja schon, weil ich habe ja schon mal Gast sein dürfen bei euch. Und es ist immer wunderbar. Ihr seid ja der Vorzeigebetrieb in Österreich, wenn man so sagen darf. Ich habe es vorher erwähnt im Vorgespräch ein bisschen. Jeder erwähnt ein bisschen das Steirreich, die Familie Reitbauer, diese Konsequenz, die ihr vorlebt im Service, in der Küche. Ich bin froh, dass ich dich als Gast heute da habe, weil ich finde den Service bei euch immer überragend und immer sehr einladend, ohne dass er zu aufgesetzt irgendwie wirkt oder dass man sich unwohl fühlt. Muss aber auch zugeben, dass ich immer nur mittags da war und der schönste Mittagstisch ist einfach wirklich bei euch. Gibt auch wenige leider nur noch. Wie geht's euch mit der Situation gerade? Wie geht's euch gerade? Wie geht's dir?
Na, also erst einmal danke für die Einladung, freut mich sehr. Ja, ich glaube, es geht uns sehr gut. Ja. Also wir dürfen absolut nicht klagen. Wir haben eigentlich keine Sorgen. Wir haben ein gut laufendes Geschäft. Wir haben ausreichend Mitarbeiter. Also momentan, der momentane Zustand ist eigentlich wunderbar.
Also du schließt dich gar nicht dem großen Jammern an?
Ich schließe mich selten dem großen Jammern an, weil ich ein sehr positiv denkender Mensch bin und versuche immer die Situation so zu nehmen, wie sie ist. Und da gehört nun mal auch dazu, das, was uns alle trifft. Aber natürlich denkt man drüber nach oder versucht man die Situation dann für sich zu analysieren oder versucht das für sich zu lösen, das Problem.
Ja. Also ich glaube, vom Jammern ist auch nie mehr verkauft worden.
Nein, also. Es ist noch nie mehr verkauft worden. Und vor allem Jammern, es nutzt nichts, es ändert nichts und hören wir es in Wahrheit auch keiner. Es ist nicht, vor allem wenn man zu uns kommt. Ich glaube, wenn man in die Gastronomie geht, eine schöne Zeit verbringen will, dann ist das Letzte, dass man Wirt am Tisch stehen hat und eine Wirtin, die dann jammert und käppelt und nörgelt und das ist eh alles viel zu teuer und Ding. Also ich glaube, das ist nicht das, was ein Gast in unseren Häusern erwartet und deswegen glaube ich, brauchen wir das alles auch nicht tun.
Ich lieb's. Man merkt so richtig, dass der Berti bei dir gelernt hat. Ich lieb's. Der Berti redet nämlich auch immer so klar und direkt. Also Bertolt Obauer,
ja.
Ist ja dein Schüler eigentlich gewesen, oder? Würde ich sagen. Oder er hat es also auch so erklärt. Er hat bei dir, glaube ich, ganz viel lernen dürfen.
Ja, das war eine große Ehre auch für uns, weil mein Mann hat ja bei den Oberhaus seine Lehre absolviert und das Jahrzehnte später dann ein ganz formloses Kuvert kommt, wo hinten drauf steht Berthold Oberhaus.
Bewerbung.
Markt, so und so. Und da seine Bewerbung drin war, von der damals auch seine Eltern nichts wussten. Also es war schon...
Ah, wirklich?
War das, ja, es war seine Entscheidung, es war sein Schritt und hat uns sehr gefreut und geehrt. Und wir waren auch sofort connected. Das ist ja nicht immer so, aber in diesem Fall hat das einfach wahnsinnig gut gepasst. Und wir haben beide viel voneinander profitiert, würde ich sagen.
Ja, also das ist mir einmal so klare, weil es so klare Kommunikation ist. Da wäre das auch sehr, sehr klar gewesen.
Das war aber sicher schon vor uns.
Steyrek, seit wann macht ihr das Steyrek? Seit wann bist du im Steyrek?
Also ich bin heuer, ich war genau jetzt vor einer Woche 25 Jahre im Haus. Bin quasi ein Vierteljahrhundert im Steyrek, wobei sich das noch gar nicht so lange anfühlt, wenn ich mal denke. Wenn ich mal wieder denke, was dann alles passiert ist, dann ist es eigentlich viel zu wenig Zeit. Ja, ich bin 25, bin 99 im Oktober ins Haus gekommen. Damals als Unterstützung für den Heinz am Bogusch, wir waren damals ja noch kein Paar. Der Heinz hat damals den Bogusch geführt und hat ihm einen Partner quasi vorne an der Front gebraucht, der Service und die gesamte Administration abdeckt, die gesamten Reservierungen abdeckt. Und ich habe mich damals für Steyrek Wien für sich beworben, habe gesagt, aber schaue ich mir gerne ein Jahr an, den Bogusch. Und ja, so wurden es dann irgendwann 25 Jahre.
Und seit wann seid ihr vom Bogusch runter nach Wien?
Wir sind 2005 übersiedelt. Also der Heinz ist 96 auf den Bogusch gegangen, eigentlich als Ersatzspieler für einen Mitarbeiter, der damals vorgesehen war, für den Bogusch die Küche zu übernehmen und wollte das ursprünglich auch nur ein Jahr machen, weil also er schon seinen Weg in Wien gesehen hat. Aber daraus sind dann de facto eigentlich 9 Jahre geworden. Und also wie ich 99 ins Haus gekommen bin, wir sind dann 2000 quasi zusammengekommen, haben 2002 geheiratet und 2005 im Jänner der Steyrek in Wien quasi übernommen. Da hat damals der Wechsel stattgefunden mit meinen Schwiegereltern. Also meine Schwiegereltern haben sich zurückgezogen auf den Bogusch und wir haben Wien übernommen.
Wie ist jetzt gerade die Situation? Seid ihr oft auch noch am Bogusch oder eigentlich fast nur Wien?
Wir sind stark am Bogusch, weil meine Schwiegereltern sich quasi mit Ende unseres letzten Umbaus 2021 komplett aus dem operativen Geschäft zurückgezogen haben. Also meine Schwiegermutter hilft mir noch sehr stark im Hintergrund mit der Zimmerkoordination und mit ein bisschen beim Frühstück da sein, ein bisschen Gästebetreuung, aber sonst, wir sind jedes Wochenende draußen. Wir sind unter der Woche eigentlich immer 2 Tage abwechselnd immer draußen. Also der Bogusch ist schon ein starker Punkt auch in unserem Berufs-, aber auch Privatleben.
Voll, wie hat der Bogusch offen? Weil ihr habt von Montag bis Freitag offen im Steyrek in Wien, also im Stadtpark.
Und der Bogusch hatte ursprünglich Donnerstag bis Sonntag offen, das waren unsere Haupttage. Das war eine der wenigen oder der harten Veränderungen, die wir durchführen mussten. Wir waren nach Corona nicht mehr in der Lage, den Sonntag aufrechtzuerhalten durch personelle Veränderungen. Und wir haben jetzt die Öffnungszeiten auf Mittwoch bis Samstag verändert, wobei quasi die Gäste bei uns schlafen. Wir haben ja Zimmer, die bei uns schlafen, bekommen jeden Tag ein Frühstück. Und wir haben heuer auch wieder eingeführt, dass wir Sonntag, Montag und Dienstag, also quasi an den Tagen, wo das Wirtshaus nicht geöffnet ist, für unsere Zimmergäste am Abend ein Abendmenü anbieten. Also wahlweise, er kann das dazu buchen, wenn er möchte. Wir bieten ein 4-Gang-Menü an, ist sehr nett. Und ich muss wirklich sagen, das ist natürlich schon ein Hauptpunkt, wenn Gäste ein Zimmer buchen, sie wollen einfach auch essen. Ja, und so wird eigentlich alles abgedeckt. Das ist wirklich sehr nett auch. Da bin ich selbst auch abwechselnd mit meiner rechten Hand, mit der Verena Seiler, abwechselnd im Service dabei. Und das ist wirklich sehr schön. Es ist total nett zu sehen, was wieder Berg ist, wenn das reguläre Wirtshaus zu hat. Also mit dieser Ruhe, mit diesem wirklichen Runterkommen.
Wie viele Zimmer habt ihr da?
Ja, wir haben 15 reguläre Zimmer und 10 Kabanen im Glashaus, was ja ein bisschen ein anderes Konzept ist. Also wir geben das Glashaus so unter der Woche nicht her, sondern nur an den Öffnungstagen des Wirtshauses. Aber sonst 15 Zimmer. Ja, bis zu 30 Gäste, die wir haben. Ja, das ist schon.
Das ist fast ein ganzes Restaurant.
Ist eigentlich, ja.
Für sind andere froh, wenn sie viele Gäste haben im Restaurant?
Ja, genau.
Oder sind halt ausgebucht auf 30?
Genau, nein, also das wird eigentlich sehr gut und sehr stark angenommen. Ja, vor allem natürlich in den Sommermonaten, also wenn es wirklich schön ist, ein Bogusch, wenn man einfach auch natürlich aktiv in der Natur was machen kann, wandern, Radl fahren, Bergsteigen, aber wird wirklich super nachgefragt.
Ist ein bisschen eine entspanntere Atmosphäre wahrscheinlich auch,
ja,
oder?
Ist total nett. Das ist, also hat man selbst auch mehr Zeit, ein bisschen mit dem Gast zu kommunizieren, ja. Auch ein bisschen ruhiger und so.
Das war bei den Oberhaus auch ein bisschen anders, wenn die Hotelgäste mal so 2-3 Tage da waren und essen waren und dann halt die Gäste, die halt aber wieder heimfahren. Ja. Ist ja ganz ein bisschen andere Energie auch, genau. Die dann aufeinander trifft. Aber ist auch schön, wenn du dann die Hotelgäste einfach da hast, weil die einfach, du merkst ja, wie sie entspannter dann werden.
Genau.
Großartig. Wenn du sagst, du bist am Wochenende fast immer dort, bist du am Freitag noch im Service? und fährst nach dem Service dann in der Nacht noch.
Genau, wir fahren meistens in der Nacht aus. Das ist total angenehm, sind eineinhalb Stunden. Der Bukusch ist ja Gott sei Dank nicht weit, das ist ja keine Distanz. Und wir sind das in unserem Leben schon so oft gefahren, das ist schon quasi wie Selbstverständnis.
Fahrt ihr denn immer gemeinsam?
Wir fahren meistens gemeinsam, ja, weil da haben wir dann Zeit. Also mal sind wir beide müde, das ist dann schon ein bisschen, beide schauen ein bisschen aufeinander und da hat man dann oftmals Zeit, dass man Dinge bespricht, für die man so in der restlichen Woche keine Zeit findet.
Ja, das Autofahren, Klassiker. Ja. Ein bisschen nachbesprechen. Wie war die Woche eigentlich? Schön, dich zu sehen. Schön, dass wir reden. Schön, dass wir reden. Hey, wie geht's dir? Und wäre das mal eine Option, dass ihr am Bogusch mal komplett bleibt?
Kann durchaus sein, dass sich das wiederholt, so wie es bei meinen Schwiegereltern war. Ja. Wird man sehen, wie sich das mit unseren Kindern entwickelt. Die sind ja in einem Alter, wo sie einfach noch Zeit haben. Wie alt sind die Kinder? Wir haben drei Kinder im Alter von 20, 18 und 9. Also da haben wir schon noch Zeit. Die sind jetzt in Ausbildung, werden jetzt mit Schulen fertig. Also da, ich sage immer, die müssen mal weit weggehen, müssen mal die ganze Welt sehen, damit man auch erkennt, was man zu Hause hat. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man in der Fremde sieht man sehr viel Positives, aber auch sehr viele Dinge, wo man dann mit zu Hause vergleicht und man dann sagt, okay, das ist vielleicht daheim doch gar nicht so schlecht. Das Selbstverständnis, was man sonst so sieht.
Ja. Ich glaube, das ist ähnlich wie mit Berufserfahrungen. Natürlich. Man soll nicht immer nur, ich glaube, man sieht nicht immer nur, was man lernen muss, auch man lernt auch, was man vielleicht nicht so machen soll. Oder was man nicht machen möchte. Man lernt ja dann, man sieht ja andere Sachen und holt sich die Erfahrungen, wie man es macht.
Vor allem, wenn man aufmerksam ist und wenn man ein bisschen mit offenen Augen durch die Welt geht, dann ist es schon wichtig.
Darf ich dir nachschenken?
Gerne, danke. Oder? Danke sehr.
Ich muss gestehen, ich war noch nie in Bogusch. Ganz peinlich. Wie handhabt ihr das, was mich sehr interessiert? Ihr habt ja, mir kommt vor immer, eure Führungsmitarbeiter sind immer so wahnsinnig lang. Bei euch, also sehr, sehr lang dienend. Also wir haben einen Adi Schmidt, der schon mal als Gast gehabt, das war sehr unterhaltsam. Der René ist ja schon ewig dabei im Service. Der Gary ist, glaube ich, auch schon lang dabei.
Victoria Schott, meine rechte Hand.
Wie lange ist die schon dabei?
Die Victoria ist jetzt 13, glaube ich, im 14. Jahr.
Mhm. Ich natürlich mit den Sommeliers mehr Bezug.
Ja, darum natürlich. Der Daniel Schwantner, der war vorher bei unserem Beruf, der ist inzwischen auch schon 8 Jahre im Haus. Wow. Der Brot-Andi, eine Legende, 20 Jahre im Jänner.
Brot Andi.
Erster Mitarbeiter des Neustarts. Brot
Josef, ich habe mal verredet. Dann so, ich bin nicht der Josef, ich bin der Andi. Ajo, ajo.
Er hat sie meistens auf der Schürze stehen.
Ja, genau, stimmt. Wer lesen leichter. Kann, wer mit offenen Augen durch die Welt geht, sieht dann auch und liest dann auch. Wie handhabt ihr das, dass ihr die Mitarbeiter so lange hält? Weil mir fällt schon auf, in der Branche ist eine große, sehr große Fluktuation an Mitarbeitern immer in kürzester Zeit. Und wie handhabt ihr das, dass ihr Führungspersönlichkeiten, also Sinnepersönlichkeiten oder aufbaut zu Führungspersönlichkeiten so lange hält?
Also ich glaube, das, was mein Mann und ich immer verstanden haben, das war, dass wir Menschen neben uns groß werden haben lassen. Wir haben uns selbst nie zu wichtig genommen, sondern wir haben einfach zugelassen, dass andere Menschen sich im Haus entwickeln, wachsen. Natürlich wachsen auch mit und neben uns, ja, schon erkennend, wie wollen wir dieses Haus führen, was ist uns wichtig, welche Werte halten wir hoch. Ja. Also ich glaube, das ist ganz entscheidend, wenn man mit Mitarbeitern zusammenarbeitet. Aber wir haben einfach neben uns Menschen groß werden lassen. Und ich glaube, das ist schon etwas, dass am Ende des Tages wir in der Gastronomie, glaube ich, alle erkennen oder erkennen müssen, dass wir alleine nicht sind. Und das ist egal, ob wir jetzt 20 Sitzplätze haben oder 100. Wir werden immer abhängig sein von Menschen, die neben uns sind. Und es ist ja natürlich noch einmal schön, wenn das Menschen sind, mit denen viele, viele Arbeiten einfach so Hand in Hand gehen, wo ohne viel Kommunikation der Ablauf passiert, Entscheidungen gemacht werden, weil einfach beide Seiten wissen, in welchem Einverständnis das passieren soll. Also ich glaube, das war immer eine große Stärke. Wir haben natürlich den Vorteil, dass meine Schwiegereltern vor mehr als 40 Jahren entschieden haben, dass das Starek am Wochenende geschlossen ist. Das ist natürlich in einer Branche, die...
Wann wurde das entschieden?
Ende der 70er Jahre.
Also schon so bald eigentlich?
Meine Schwiegereltern haben 70 das Starek in Wien eröffnet und die ersten Jahre 7 Tage die Woche offen gehabt. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht ganz genau das Jahr, aber es war in den 70er Jahren, dass sie dann irgendwann entschieden haben, sie brauchen 2 Schließtage. Also 2 Schließtage muss sein. Und es war das Geschäft einfach unter der Woche wahnsinnig stark durch die Mittagsgeschäftsessen und so, das hat sich damals schon abgezeichnet, am Abend auch immer voll. Also die haben dann einfach gesagt, du, dann machen wir das die Tage, die in der Gastronomie sowieso nicht immer so zu den Leichten zählen. Das Wochenende ist zwar natürlich für den Gast besonders wichtig, aber wir in der Gastronomie wissen natürlich, das sind teilweise sehr, sehr schwankende
Auslastungen dabei. Wenn das Wetter schön ist, bist leer. Wenn das Wetter schier ist, bist voll. Also das war einfach in der Woche kontinuierlich und die haben das dann einfach entschieden, es ist das Wochenende. Auch in Bezug, dass einfach damals der Heinz schon in einem Alter war, wo man gesagt hat, okay, wir schauen, dass wir uns ein bisschen um unser Kind kümmern. Und somit wurde das entschieden. Und das hilft uns natürlich schon stark, na ganz klar. Vor allem, wenn es dann darauf hingeht, dass man sagt, man hat einen Partner, eine Partnerin, man möchte eine Familie gründen, man hat dann Kinder darin. Er hat jetzt Zwillinge bekommen, also die haben 3 Kinder. Da wäre vieles gar nicht möglich, wenn das nicht auf the long haul im Einklang ist mit einem Partner oder einer Partnerin. Auch der Adi Schmidt wäre wahrscheinlich keine 42 Jahre im Haus gewesen, wenn das nicht so eigentlich auch optimal für einen Mitarbeiter gelöst wäre. Also ich glaube, es sind verschiedene Punkte und natürlich die Vielfalt, die unser Haus bietet. Wir sind ein großes Haus, wir sind durch die Sitzplätze natürlich auch, wir haben viele, viele Gäste, die wir betreuen.
Wie viele Sitzplätze habt ihr?
Wir haben 90 Sitzplätze.
Aber nur im Restaurant?
Nur im Restaurant, die Meierei hat 40. Im normalen Ding, außer es im Sommer, da kommt noch ein bisschen der Garten dazu.
Das sind heißt, wir so waren 30 immer, Plätze noch dazu wahrscheinlich.
Genau. Draußen, oder? Wir waren immer ein großes Haus, wir waren immer ein lebendiges Haus.
Tut sich auch viel, viele Möglichkeiten.
Tut sich viel, ja. Also du hast auch im Haus selbst Aufstiegsmöglichkeiten gehabt. Ich meine, muss dazu sagen, alle meine Mitarbeiter, die heute in Führungspositionen sind, haben als Kommi begonnen. Und wir haben damit auch einfach extrem gute Erfahrungen gemacht, weil natürlich jemand, der jung, der frisch, der offen in ein Haus kommt, ja, auch sich anders anpasst. Ja. Weil na, ganz klar ist das Haus auch dort, wo es heute ist, weil wir, der Heinz und ich, einfach für das Haus immer eine Vision hatten, ja, immer einen Weg vor uns hatten, wo wir dann die Mitarbeiter mitgenommen haben. Und wenn man das natürlich dann als junger, doch unvoreingenommener Mensch so in ein Haus kommt, dann lernt, dann nimmt man das auch an. Ja. Und ich stelle das immer wieder auch heute noch fest, wenn neue Mitarbeiter ins Haus kommen, es braucht so eine Zeit, es braucht ein paar Wochen, so 3 Monate. Das ist für mich immer so ein bisschen diese Grenze. 3 Monate, dann merkst du, dann macht es Klick und dann schlägt das Herz fürs Steirek. Und dann leben sie das auch, ja. Dann leben, dann sind sie so, dann
verteidigen. Hast du auch die andere Seite schon gehabt, dass nach 3 Monaten merkst du so, das kennt das du
ja,
jetzt nicht?
Ja, natürlich, ja. Und da muss man auch einen Cut machen. Auch das ist etwas, was man lernt über die Jahre. Das ist auch etwas, was man an Führung lernt, ja. Dieses Mitschleppen, auch wenn es jetzt, wir kennen die Situation, es ist dann immer so, dass man knapp besetzt ist. Und es ist dann immer so, dass man dir denkt, na, vielleicht irgendwie geht's schon, wenn wir den jetzt verlieren oder die verlieren oder wenn man das, also wie soll das weitergehen? Aber am Ende des Tages ist es so, wenn man nicht zusammenpasst, und das ist in einer Beziehung so, wie in einer geschäftlichen Beziehung, dann ist es besser für beide Seiten, man macht einen Cut. Weil irgendwann kommt der Moment, wo es dann ungut wird, ja, warum auch immer. Entweder kann man sich als Unternehmer oder als Chef nicht mehr zurückhalten und wird unfair vielleicht auch. Oder als Mitarbeiter, wenn man sagt, na, das taugt
mir nicht
und man wird nachlässig, ja. Und ich glaube, es ist für beide Seiten besser, wenn man einfach zeitgerecht den Cut macht und sagt, schau, ich glaube, wir passen einfach nicht zusammen.
Aber da hast du sicher auch eine Zeit lang braucht, dass du das lernst, oder?
Also das ist immer. Und auch heute denke ich mir manchmal noch, habe ich es gewusst, hätte man gleich reagieren müssen. Auch heute gibt es noch Situationen, es gibt weniger Situationen. Also man wird mutiger mit dem Alter, weil man auch selbst für sich erkennt, dass es immer weitergeht. Dass es immer irgendwie weitergeht. Und im seltensten Fall ist es in so schwierigen Situationen, im seltensten Fall ist es dann eigentlich so, dass es schlechter wird, sondern eigentlich im Team besser, weil sich jeder bemüht und sagt, okay, auch die Chefin hat es gesehen, dass das nicht so funktioniert und setzt den entsprechenden Schritt.
Ja, also du führst auch dann Gespräche quasi mit dem Team, also das Team gibt dann auch Feedback, ob du sagst, Frau Reitbauer, hier geht's, schau her mal, ich glaube, genau. Das tut es nicht so im Team. Sollen wir uns überlegen, dass man den vielleicht austauscht, was heißt austauschen, aber diese geschäftliche Beziehung vielleicht beendet.
Ich habe es Gott sei Dank nicht oft erleben müssen, aber du erkennst dann schon, auch der Mitarbeiter atmet auf. Er erkennt ja auch, wenn er sich nicht wohlfühlt, wenn er sich in ein Team nicht einfindet. Ja, das erkennt ja auch er.
Absolut.
Ja, und ich glaube, wir arbeiten so eng zusammen. Ich bin ja immer im Service. Ich bin Mittag und Abend im Service. Das heißt, ich sehe das erstens selber. Man redet, also bei uns gibt es keine großen Meetings, weil wir haben ständig Meetings. Wir reden immer zwischen Tür und Angel, schnell mal das oder komm 5 Minuten in die Bar und wir besprechen Dinge, also wir brauchen ja keine großen Meetings, um gewisse Dinge zu tun, sondern wir definieren das sehr, sehr rasch und ich höre mir dann aber genauso an, wenn ein Gegenargument kommt von der anderen Seite und das ist ja oftmals interessant, ich würde vielleicht manchmal heute als Chefin viel schneller härter agieren und dann kommt das Gegenargument manchmal von der Vicky oder von dann, na vielleicht geben wir ihm noch eine Chance oder geben wir ihr noch, manche brauchen auch ein bisschen länger. Ja?
Ja.
Wir haben so ein komplexes Haus mit so vielen Facetten, mit so viel einerseits mit
Wie du auch sagst, oder nach 3 Monaten musst du mal reinkommen. Also du musst erst mal reinkommen in den ganzen, den Smooth vom Service. Also wie es erst mal im Ober war, als Mitarbeiter. Ich bin durch den Service zickzack gelaufen quasi, weil ich halt einfach nicht drinnen war in diesem, mit dem schönen Ablauf, der einfach schon, der läuft einfach. Und dann musst du dich erst mal ran gewöhnen und brauchst halt Zeit. Und dann, wie du gesagt hast, dann funktioniert das auch gut. Ich glaube auch, dass du in solchen Häusern, also ich möchte es jetzt gar nicht groß vergleichen, aber dass du dann einfach deine Zeit brauchst, dass das wirklich erst Sinn macht, finde ich. Also du in kurzer Zeit nur kommen und wieder gehen ist fast so, ja, dann warst du da, dann hast du ein bisschen was mitgekriegt und wenn es dann zum Spaß machen anfängt, gehst dann wieder. Also ich glaube immer, dass man sich da auch Zeit nehmen muss in solchen Betrieben.
Ich glaube, dass es für die eigene Entwicklung auch ganz wichtig ist, dass man sich etwas länger Zeit nimmt in Unternehmen. Es ist ja heute gang und gäbe, dass man sagt, ein Jahr dort, ein Dreivierteljahr dort, ein halbes Jahr dort.
Aber genau, das wollte ich ansprechen.
Genau, am Ende des Tages ist es auch ein bisschen die eigene Konsequenz, ja, die da mitspielt, die das beeinflusst. Und ich glaube, da ist man gut beraten, wenn man schaut, dass man das einfach versucht, in einem gewissen Abstand zu halten. Weil erstens einmal, das wissen wir alle, wenn wir Bewerbungen bekommen, wenn jemand rasch gewechselt hat, ich brauche keine Unruhe in meinem Team. Ich nehme keinen Mitarbeiter auf, der in den letzten 3 Jahren 10 Jobs gehabt hat, weil das ist nicht das, was ich suche. Ja. Ich suche Konstanz. Auch aus dem Grund, nicht nur für mich und mein Team, sondern einfach auch, wir haben einen extrem hohen Anteil an Stammgästen noch immer. Wir haben einen 80-prozentigen Regionalgästeanteil, deutschsprachiger Raum. Das heißt, ich will, dass meine Mitarbeiter lang da sind und ich wünsche es mir, weil das natürlich auch bei den Gästen wahnsinnig angenehm ist. Ja. Der wird von dem Mitarbeiter immer betreut, die lernen sich kennen. Das ist eine andere Gastgeberrolle, die der Mitarbeiter
hat. Identifikation einfach.
Hundertprozentig. Und wenn bei uns am Freitag am Abend, wir haben manchmal Freitagabende, da steht an jedem zweiten Tisch, das Mineralwasser ist vorbereitet, der Wein ist im Eis, weil wir einfach unsere Gäste kennen. Ja? Wir haben so einen schönen Anteil an Stammgästen, die wir auch wirklich versuchen, so gut wie möglich zu betreuen, ihnen einfach eine großartige Zeit zu geben und das auch eben sehr persönlich zu halten, ja. Und auch über den Mitarbeiter, der ihn betreut, ja, sehr persönlich zu halten. Und das ist so schön, wenn man sieht, wie Gäste daran auch Anteil nehmen. Das ist für die auch wirklich was, ich glaube, was Besonderes, ja. Die genießen das auch, ja, dass sie eben auch vielleicht gewisse private Dinge von den Mitarbeitern wissen, dass sie da Anteil nehmen dürfen.
Das Thema Wohnzimmer dann einfach. Du kommst irgendwo hin, wo du dich halt wohlfühlst.
Genau. Und das ist halt schwierig für beide Seiten, das zu entwickeln, wenn jemand nur kurz da ist. Und deswegen macht es Sinn, dass jemand, also wie gesagt, wir versuchen da wirklich immer eine Konstanz. Ich sage es auch im Vorstellungsgespräch, ich sage immer, ich wünsche mir 1,5 Jahre. Ich sage auch immer in Vorstellungsgesprächen, ich wünsche mir 1,5 Jahre. Ich kann natürlich mir viel wünschen, aber
das ist so Mindestlaufzeit.
Das ist so das, was ich mir wünsche.
Abgesehen von Praktikanten wahrscheinlich, oder
nimmst du Praktikanten? Ja, natürlich. Noch? Wir nehmen Praktikanten, die sind sowieso über den Sommer da. Wir haben auch, muss ich auch sagen, wir haben über die letzten Jahrzehnte eigentlich schon eine wirklich wunderbare Anzahl an Schülern und Studenten, die am Abend bei uns sind, die quasi um 18, 18.30 reinkommen, die sehr oft auf geringfügiger Basis 1, 2 Abende arbeiten. Manche während Studien haben so 20, 30 Stunden, die am Abend uns unterstützen. Also wir haben der Letzte, der Patrick, der hat sich jetzt beruflich verändert, der ist jetzt im Studium fertig, der war 7 Jahre da, ja. Boah. Der war 7 Jahre, zuerst war er noch in der schulischen Ausbildung als Student, der war 7 Jahre bei uns und hat uns mitbegleitet. Und das ist ja wesentlich mehr als eine Aushilfe, ja. Das ist ja schon ein
Teil des Teams, aber halt geringfügig halt.
Was ist das Schöne an dem? Der hat überall einspringen können. Der hat Station gemacht, Empfang gemacht, Telefon gemacht. Das ist ja ein vollwertiger Mitarbeiter im Sinne von, und genauso war er auch integriert. Jeder hat sich gefreut, wenn er da ist. Das geht ja weit über die Mitarbeiter vorgesetzten Rolle hinaus. Da geht sehr oft persönlich und nicht. Also ich glaube, das ist für beide Seiten etwas, was unseren Beruf auch dann weggehen lässt vom Beruf und von der reinen Arbeit zu etwas, dass ich sage, ich fühle mich in meinem beruflichen Umfeld einfach wahnsinnig wohl und dieses, es ist eigentlich nur Arbeit verschwimmt und es wird eigentlich etwas wie ein, ja, wie ein Lifestyle. Ja.
Aber so Leute, die zum Beispiel jetzt 7 Jahre aus Aushilfe bleiben, aber jetzt im positiv, also im allerhochwertigsten Sinn, wie siehst du die Arbeitsmarktsituation jetzt gerade, dass du sagst, ist es gerade so auch absehbar, dass wieder Leute bei euch gerade arbeiten, die aushelfen und auch so lange bleiben? Oder hat sich da nichts verändert eigentlich bei euch?
Der Vorteil ist natürlich, dass bei dem gerade im Bereich der Aushilfen, das ist ja von Garderobe, Empfang betreuen etc. Wir reden ja davon, am Anfang, wir führen die ja gut ein und der muss ja de facto unter Anführungszeichen nichts können. Der braucht ja keine Vorbildung in unserem Bereich.
Ja.
Das ist ja das, was das Feine ist, wo dann bald einmal ein Student oder eine Schülerin sagt, das traue ich mir auch zu. Ja, es ist zwar immer der Hausname, der sagt, ja, ich bin steirig, aber trotzdem. Und wir versuchen da wirklich viel Zeit zu investieren, dass man einfach sagt, du, natürlich, warum? Das ist oftmals der erste Kontakt, den ein Gast in unserem Haus hat. Das heißt, der muss einfach gut gebrieft sein. Was sage ich es, wie wünsche ich dem einen schönen Tag, wie begrüße ich ihn, wie platziere ich ihn, was ist wichtig? Also diese diese Dinge. Und da nehmen wir uns einfach sehr viel Zeit am Anfang. Und natürlich wissen wir, wenn jetzt jemand ein Student ist, natürlich kann sich da viel ändern. Und ob der jetzt ein Jahr bleibt oder ein halbes Jahr bleibt, das ist jetzt nicht das Wichtige. Okay. Aber es ist, finde ich, schön zu sehen, wenn man sieht, da hat so lange die Chemie gut gepasst, ja, und die hat sich dann eigentlich nur verändert, weil sich dessen Lebens- oder Arbeitssituation verändert hat, dann finde ich, freut mich das schon auch, weil das ist auch ein Teil unseres Teams, was das Steirik am Ende des Tages auch ausmacht.
Sehr gut. Arbeitest du dann mit, kommen die direkt auf euch zu, die Aushilfen auch, oder suchst du die direkt?
Ja, wir haben natürlich, ich habe ja immer wieder auch durch Praktikanten oder so, die im Sommer bei uns sind, da geben sich dann Kontakte. Am Ende des Sommers fragt der eine oder andere dann, kann man bei euch so auch nebenbei arbeiten? Okay. Weil da haben sie natürlich schon viel gesehen und da wissen sie schon, wie der Hase läuft. Ja. Dann habe ich einen guten Draht noch immer zur FH. Ich habe da studiert, gemeinsam mit der VIU, also parallel mit der VIU. Das heißt, ich habe da einen guten Draht noch immer hin zur Wiener FH. Ich habe in Wien die Tourismusschule gemacht, also auch da bin ich noch immer gut vernetzt, da ergibt sich immer was. So viel brauchen wir ja nicht, aber da ergibt sich immer wieder was, was dann total nett ist. Das ist
natürlich in Wien einfacher, wie du vorher gesagt hast. Bogusch ist natürlich dann wieder ein anderes Thema.
Das ist ein
Werfen wahrscheinlich auch.
Ja,
also na, das darum habe ich jetzt so gefragt, wie ihr gemacht habt, weil in Werfen war das auch nicht ganz so einfach, dass du einfach, das geht jetzt auch nicht so unbedingt so schnell, dass du Aushilfen.
Das ist sicher das Problem am Land, was heute zutage diesen Trend, dass so viele Leute also zusperren, auch befeuert, weil dieses Aushelfertum einfach nicht mehr da ist. Und richtig gesagt, aus Graz kommt jetzt keiner 40 Minuten. Dann muss er sich ja sein Benzin zahlen, dann das.
Dann braucht er mehr Auto, er braucht ein fixes Auto,
ist in der heutigen Zeit überhaupt total abgekommen, beziehungsweise wir haben gar keinen Führerschein. Ja? Also,
ich bin ja nur in Graz.
In der Stadt, genau, ist ja auch wirklich da.
Oder in Wien auch.
Unsere Mitarbeiter haben fast alle kein Auto in Wien. Warum auch? Ja? Die brauchen ja ganz im Gegenteil, das ist ja nur Belastung. Wenn sie am Wochenende eins brauchen, das ist ja das Ideale. Du mietest da schnell eins fürs Wochenende und fährst irgendwo hin und dann brauchst du die ganze restliche Woche aber nicht mehr dran denken. Ja?
Also ich fahre auch nicht mein Auto mehr nach Wien, weil sie sind auch, die Stadt Wien ist auch nicht wirklich autofreundlich zum Parken oder etc. Also
es ist halt eine große Stadt, natürlich.
Absolut.
Ich sage das immer wieder, wenn ich jeden Tag im Auto sitzen würde, wäre ich wahrscheinlich schon im Gefängnis, weil ich irgendwie aus dem Auto
zu. Aber du fährst mit der Vespa, oder?
Ich habe meinem Mann zum 40. Geburtstag eine Vespa geschenkt, mit ohne Hintergedanken, aber das ist so wahnsinnig praktisch in der Stadt.
Also es steht dir sicher auch gut. Also ich habe dich noch nicht auf der Vespa sitzen gesehen, aber wenn ich dich jetzt Birgit Reitbau auf der Vespa...
Ich bin immer die schnellste auf der Kreuzung.
Servus. Grüß euch.
Nein, aber das ist natürlich... Das entspricht sicher meinem Tempo. Es geht schnell voran.
Ja, und du musst nicht hinten anstellen.
Nein, ich muss nicht warten. Das ist genau, eine super. Ganz große Schwierigkeit
für mich. Das werde ich mir auch ganz schnell wieder zulegen.
Ich bin nicht sehr geduldig.
Ja, okay, das verstehe ich. Sagen wir mehrere. Sagen wir schon zwei. Also du bist ja unfassbar diszipliniert. Du arbeitest wahnsinnig viel. Was machst du als Ausgleich? Du bist Montag bis Freitag, bist im Steirik, Mittag und Abend. Dann seid ihr am Wochenende am Bogusch. Gibt es einen Tag, wo du nur rausnimmst, den du
dir vor Ausgleich nimmst? Ich werde das öfters gefragt. Und ich muss immer sagen, wenn die Frage
das war auch kommt, gar kein Vorwurf oder so, nein, sondern so wirklich Interesse. So.
Ich sehe es auch nicht so.
Wie handelst du das?
Ja, man darf nie vergessen, es ist ja meine persönliche Entscheidung. Wenn ich meinem Mann irgendwann gesagt hätte, du, ich kümmere mich jetzt um unsere Kinder und bleib daheim, hätte er es wahrscheinlich auch akzeptieren müssen. Er hätte vielleicht versucht, mich umzustimmen und sagt, du, aber vielleicht am Abend oder zum Mittag irgendwie. Aber am Ende des Tages wäre es auch da meine persönliche Entscheidung gewesen. Und ich habe immer gern gearbeitet. Ich habe diese Entscheidung mit dem ersten Kind auch getroffen, dass ich eigentlich sofort, sobald es geht, wieder im Geschäft gestanden bin. Es war mir auch immer wichtig. Ja. Mir ist mein Geschäft wahnsinnig wichtig. Ich mochte es wahnsinnig gern. Ja. Ich glaube, dass ich einen guten Beitrag in diesem Haus leisten kann. Und das ist mir einfach wichtig. Und frei nehme ich mir dann, wenn ich frei brauche oder frei haben möchte. Ja. Ich glaube, dieses überzogene Freinehmen rührt auch daher, dass so viel von außen der Impact kommt, ja, du bist so arm, wenn du arbeitest und es ist alles so furchtbar und schlimm. Ich habe das nie so empfunden. Ja. Ich bin seit meinem 15. Lebensjahr in der Gastronomie, ich habe immer nebenbei gearbeitet in der Schule und ich war einer der Ersten, die einfach wirklich extrem gut verdient haben. Ja, ich habe einfach immer Geld gehabt. Ich habe mir tun lassen können, was ich wollte. Die haben mir was kaufen können, was mir gefallen hat. Für mich war das auch eine Art von Freiheit und eine Art von Emanzipation aus meinem Elternhaus heraus. Ja. Mir war das damals einfach wichtig und genauso ist es auch heute. Ja. Wenn ich frei brauche, wenn ich ich habe einen Termin, ich gehe zum Beispiel, dann nehme ich mal frei. Ich brauche da keine Fragen, ich entscheide das selber, ich organisiere mir, dass das Haus funktioniert und fertig. Und wie gesagt, das war für mich nie ein Thema. Ich backe Brot, ich backe das Brot für den Bogusch, das sind 120 Kilo in der Woche. Das ist für mich eine wunderbare Zeit in der Woche, wo ich meine AirPods drin habe, wo ich
super,
super schlimme Krimis höre. Ja, ich liebe Krimis. bösartige Orge.
Also Podcast-Krimis?
Ja, genau.
Na, ist super.
Hörbücher, Audible Podcast-Krimis, die höre ich da während dem Boot machen und da bin ich in meiner Welt. Das sind so ein paar Stunden in der Woche und das genieße ich. Ja, und da kommt auch noch dazu, es kommt dann ein Produkt raus, wo Menschen eine Freude haben und da ist schon wieder, ist das für mich schon ein Gewinn der investierten Zeit.
Ja, Brotbacken, glaube ich, das ist sehr meditierend, oder?
Mhm. Und es ist so schön, wenn man über die Jahre, bei mir ist es aus der Not heraus entstanden, wir hatten am Bogusch drei Bäuerinnen, die für uns gebacken haben. Und die haben einen also nach der Reihe aufgehört, aus verschiedensten Gründen. Und dann hatten wir eine Zeit lang von unserem Bäcker das Brot. Und das war gut, ja, aber das war halt für uns nicht gut genug. Und dann irgendwann habe ich zum Heinz gesagt, weißt du was, ich mache jetzt einen Brotbackkurs. Das kann doch nicht so schwer sein. Naja, ich bin dann schon vor meine Herausforderungen gestellt worden und habe viel Brot gemacht, was nicht gut war, ja. Aber heute habe ich das ganz gut im Griff, ja.
Machst du das alleine?
Ich mache es alleine, ja. Ganz alleine. Außer also ich und meine Rührmaschine.
Birgit Reitbauer, Ausgleich. Ja, ich backe unser eigenes Brot als Ausgleich.
Ja, meine Rührmaschine und ich, genau, wir zwei.
Oder hast du deine Ruhe wenigstens auch, oder?
Ja, total.
Also, da fragt die keiner was.
Das ist, es schleichen sich dann noch.
Lass genau. Mir Ruhe. Ich habe jetzt meine
Wenn
zwei
jemand
Stunden.
Was braucht, schleicht er sich ja ganz vorsichtig ein und dann schauen sie mal. Geht. Nein, es ist überhaupt kann nicht jeder stören, aber es ist wirklich eine, genau das ist es, ja. Ich tue etwas Produktives, aber eigentlich bin ich in meiner Welt und das ist schön.
Ja, klingt gut. Wie viel schlafst du am Tag? Wie viele Stunden? Ich habe das mir die Themen gefragt und da war ich sehr überrascht, wie wenig ich schlafe.
Nein,
und
ich muss sagen, die ist um 5 Uhr, oftmals kriege ich um 5 Uhr SMS von der Moni, wir sind gut befreundet. Ja, ich fröde ja einem Hobby, ich jage und oftmals, wenn ich jagen fahre und irgendwas war gerade, dann kriege ich irgendwo ganz zeitig ein SMS. Das ist ganz lustig, wenn man so im Dunkeln noch kommuniziert miteinander. Also ich gehe meistens um 1 schlafen und bin um 6:30 stehe ich auf. Ja, genau. Das ist so mein Rhythmus. Kann auch gar nicht anders. Also selbst wenn ich mal den Luxus habe, dass ich länger schlafen könnte, bin ich meistens um 7:30 so automatisch munter. Also, nein, tut mir auch nichts. Also.
Ich habe gestern ganz nett erzählt, ich war sehr beeindruckt, wie sehr du das annimmst, wie ihr bei uns essen wart im Werfen, dass du dem Nachmittag auf die Liege gelegt hast und gesagt hast, so, ich bin jetzt für 10 Minuten durchs Augenrasten.
Ja.
Jawohl, es tut wenigstens wer, für das ist ja die Liege da.
Absolut.
Hinsetzen, Augenrasten und dann bin ich wieder für euch bereit.
Also wir haben einen ganz engen Freundeskreis und alle haben es schon erlebt, dass ich irgendwann einmal mich auf die Bank-Couch gelegt habe und einfach einmal geschlafen habe.
Finde
ist
super.
Für mich kein Ding. Deswegen.
Das muss man auch können.
Und eigentlich freuen sich immer alle, weil sie sagen immer, sie argumentieren es immer oder sie finden immer die Ausrede für mich, dass sie sagen, sie fühlt sich so wohl bei uns, dass sie sogar gut schlafen kann.
Ihr kennt meinen Tagesrhythmus nicht.
Nein.
Also jagen gehen du auch noch.
Mhm.
Wie oft kommst du dazu?
Ja, wenn Saison ist, zweimal in der Woche schon, zwei, dreimal in der Woche, je nachdem, wenn die Rehböcke im Wald stehen oder die Hirsche röhren. Aber das liebe ich. Da stehe ich auch ganz leicht auf, das ist für mich kein Problem. Da habe ich 3 Stunden Schlaf, aber das ist trotzdem...
Gehst du auch
so,
alleine oder geht's dazu?
Ich habe meistens unseren Aussichtsjäger mit, das ist ganz fein.
Ja. Ja. Muss ein neues Salar machen.
Bitte?
Muss ein neues Salar haben zahlen.
Ja, genau. Nein, das ist auch ganz nett. Das ist einfach schön und
tut der Heinz auch? Ja.
Nein, das wollte er nie. Das habe ich ihm zweimal geschenkt, aber das wollte er nie. Mein Mann geht auch in den Wald, aber er geht Pilze und Schwammerl suchen. Passionierter Pilz- und Schwammerlsucher.
Ich kenne es werfen. Die Geli hat ja einen Jagdschein und der Rudi ja jagt da war nicht.
Ja, ja. Bei uns sind es auch die Damen. Die Schrott hat den Jagdschein, also die, unsere Tochter ist 18, hat den Jagdschein letztes Jahr gemacht und die Luisa geht auch schon mit. Die interessiert
sich. Das ist gerade ziemlich auch ein Trend worden, dass das Jagen sehr weiblich auch wird.
Naja, weil sich da auch die Gesellschaft verändert hat. Also ich kann mich an eine Aussage erinnern, ich bin in einem Revier dabei, wo der Josef Stackel, unser Hauptwächter ist, der Gärtner Stackel, und bei seinem 70. Geburtstag hat mir seine Mutter gesagt, ja, ich hätte auch so wahnsinnig gern den Jagdschein gemacht, nur mein Mann hat es mir verboten. Also ja. Das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, wenn wir was machen wollen, dann machen wir es. Vielen Generationen zurück, da war das einfach noch nicht so.
Ja.
Und ich finde, das ist einfach etwas, was sich das auch sehr stark gewandelt hat, wo auch die Menschen erkannt haben, dass es wichtig ist, dass man da einfach weiblich wird. Ja. Und ich traue mir da schon zu sagen, dass Frauen oftmals etwas mehr Disziplin oder wie soll ich sagen, Geduld haben und oftmals das bessere Schussbild haben. Nicht immer, aber doch das eine oder andere
das,
Mal.
Das würde ich nicht dagegen reden. Keine Sekunde. Fingerspitzengefühl mehr haben.
Ja, vielleicht ein bisschen Geduld.
Prost.
Zum Wohl.
Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Das Schmale ist sehr gut, finde ich. So gelbfruchtig, aber trotzdem präzise.
Das ist einfach ein Getränk, was man immer trinken kann. Mhm. Zu meinem Leidwesen verträgt mein Mann keinen Champagner, ich muss ihn immer alleine trinken.
Du wärst ja nicht wahrscheinlich.
Nein, ich bin wehrlos.
Wehrlos. Was trinkt der gern? Trinkt er gern Wein oder einfach kein Champagner?
Nein, schon gern Wein. Nein, mein Mann hat ein bisschen ein Histaminproblem. Das kann man schon. Nein, mein Mann trinkt Wein. Er ist ja auch groß geworden mit Wein. Mein Mann ist ja groß geworden in einer Zeit, wo die österreichischen Gastronomen noch aktiv in Kollegenrunden, in die Burgund gefahren sind, ins Bordeaux. Vom Weinkeller haben wir eine handgeschriebene Rechnung noch vom alten Rousseau, ja, wo der Heinz und sein Papa zum Rousseau gefahren sind und mit einem Anhänger voll Wein haben. Ja, das kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen.
Nein,
der Heinz hat beim Alain Chapelle gearbeitet. Da war der Weg dann natürlich nicht weit. Die haben dann wirklich das damals noch, wo ja das Mangelware in Österreich war, da hat es ja auch noch nicht diese Händler gegeben. Also die haben das tatsächlich nach Österreich selbst importiert sozusagen, also importiert im Sinne von schwarz über die Grenze geführt. Das war damals eine unglaubliche Zeit. Aber er ist total offen für alle Weine. Wie gesagt, mit Naturweinen hat er manchmal das Thema einfach durchs Histamin. Ja.
Ja.
Aber
ich mag alles, was gut ist.
Alles, was gut. Wir lieben Themenweine. Aber wir lieben die Burgund, Bordeaux. Na, Bordeaux eigentlich weniger, weil wir keine Rotweintrinker sind. Eher weiß. Und da ist eigentlich auch alles, was sich in Spanien in den letzten Jahren getan hat, super interessant. Also ich finde, das ist schön. Das Tolle ist auch beim Wein immer, dass sich da auch so viel verändert über die Jahre und dass man, wenn man ein bisschen offen ist, dass man da total viel erleben kann.
Ja, und auch irgendwie dann wieder Altes neu entdeckt.
Genau.
Kann man nicht dabei,
wie viele Dinge dann wieder ein Revival haben, wie in der Mode, ja, dann kommt wieder das eine oder das andere.
Man kann eigentlich das Rad meistens nicht neu erfinden. Manche Sachen kann man nicht neu erfinden, man kann es nur wieder aufleben lassen.
Ja, aber es wird heute schon noch einmal, also ich glaube, es ist extrem qualitätsvoll gearbeitet, weil schon erkannt worden ist, dass wie auch in unserer Branche.
Also alles, was Qualität hat natürlich, alles, was zeitlos und Qualität hat, kommt immer wieder.
Genau, das sicher. Also ich glaube, dass die erfolgreichsten Winzer, die viele Jahre, die Jahrzehnte erfolgreich sind, nie einer Mode gefolgt sind, sondern sie haben eigentlich die Mode gemacht.
Wenn wir gerade über das Burgund geredet haben, das Thema immer wieder, denken wir, erst Burgund, wir reden über das Burgund. Und das Burgund aber vor 15 Jahren war mal nicht so der Hype, wie es jetzt gerade ist. Also jetzt ist gerade Burgund ja.
Ja, aber vor 15 Jahren haben wir auch ganz anders getrunken. Wenn ich mir denke, was wir früher in Bourgouche an australischen Weinen verkauft haben mit 14 Volumensprozent und je fetter und breiter, desto
besser. Jetzt haben die Burgunder 14 Alkohol.
Naja, gar nicht so, aber man hat, da hat sich einfach der Geschmack auch geändert.
Ja, voll.
Also ist der Gast auch für sich ein bisschen, hat sich selbst geändert oder seine, was ihm gut tut.
Man ist ein bisschen schlanker geworden im Stil auch. Mhm. Ich habe eine Frage, wie, also ihr macht es am Abend, ihr habt es am Mittag, ist ja im à la carte auch möglich. Mhm. Ihr macht das Menü und à la carte. Abends auch.
Wir hatten im alten Steyr, kurz bevor wir übersiedelt sind, hatten wir noch tatsächlich nur mehr Menü. Aber wir haben das dann ziemlich rasch im neuen Steyr wieder umgewandelt und bieten eigentlich seit vielen Jahren wieder Menü und à la carte an.
Merkst du eine Entwicklung hin sehr zum à la carte wieder?
Nein, eigentlich nicht. Das ist ein bisschen tagesabhängig. Wir haben ein bisschen tagesabhängig. Also wir haben oftmals Dienstag, Mittwoch, also Mitte der Woche oder Anfang Mitte der Woche wahnsinnig starke Menütage. Wahnsinnig stark, also 90% Menü im Restaurant.
Okay.
Und was ganz interessant ist, wir haben die Advents-Samstage im Steyrreich immer offen. Das haben wir so vor vielen Jahren eingeführt, weil es immer so knapp war vor Weihnachten. Also wir haben eine 6-Tage-Woche vor Weihnachten. Und Samstag ist ein, auch von den Gästen her, eine ganz andere Klientel. Da ist wahnsinnig viel à la carte. Ja. Also wahnsinnig viel à la carte, einfach auch eine andere Gästestruktur. Mhm. Das merken wir so. Das beginnt Freitag schon ein bisschen und ist dann Samstag so. Also unsere Hauptgäste, unsere Stammgäste sind sehr oft Montag bis Donnerstag. Aber für uns ist à la carte ganz besonders wichtig, weil der Heinz erstens einmal in der Küche der Ansicht ist, er möchte das auch machen, weil er möchte nicht nur ein Menü und jetzt kochen wir 4 Monate das Gleiche. Das
interessiert merkst du vor allem die Stammgäste, oder? Vielleicht.
Und das zweite Thema ist der Stammgast. Und wir haben viele Stammgäste, die würden nicht mehr kommen, wenn sie nicht à la carte wählen könnten. Nämlich die Option zu haben. Nämlich nicht einmal, die essen dreimal Menü und einmal à la carte. Aber es geht um die Möglichkeit, das zu haben. Ja? Und wie wir alle wissen, ist das bei vielen Menschen, die zu uns kommen, nicht eine Frage des Preises, sondern sie wollen es einfach. Sie wollen kein Menü essen.
Und du kennst dich ja selber, wenn du essen gehst, oder? Du willst dann einfach vielleicht, ich möchte jetzt einfach 2 Gänge essen. Und dann habe ich einen super Mittag.
Ich tue mir immer so schwer mit so carte blanche, ja. Weil ich bin, im Gegensatz zu Heinz, der natürlich klassischer Koch alles isst, bin ich einfach heikler, ja. Oder ist nicht immer alles. Und gerade, also deswegen, für mich ist das immer so, ich genieße das, wenn man da ein bisschen eine Wahl hat, ja. Selber. Und daher denke ich mir, was ich selber gern mag, ist ja eigentlich nur gerecht und billig, dass ich es auch mit meinen Gästen teile.
Ja. Also ich sehe das immer sehr, sehr positiv und bin auch dadurch wahrscheinlich oft mittags da, weil ich mir einfach dann ab und zu denke, hey, komm, geh mal Mittagessen. Aber ich will jetzt keine 7 Gänge essen, aber so 3 Gänge, perfekt. 2 Vorspeisen und Hauptgang und ich bin der glücklichste Mensch auf
Erden. Und wir bieten
dann mache ich das aber auch, wenn ich weiß so. Und es geht, wie du sagst, sicher niemals ums Geld. Es geht nicht ums Geld eigentlich. Es geht einfach nur darum, 7 Gänge die Zeit einrechnen, die Aufmerksamkeitsspanne auch einrechnen, weil du musst dich, wenn du 7 Gänge isst, für dich ja konzentrieren. Du kriegst ja immer wieder einen neuen Gang, der mal mehr, mal weniger fordert eventuell oder noch viel zuhören musst.
Also wenn wir reisen, genießen wir ein Mittagessen sehr. Und dann ist es ja auch gern. Ich muss halt nur mehr arbeiten.
Dann nur mehr oder nicht mehr?
Nur mehr.
Habe ich es richtig verstanden?
Ja, ja. Und dann genießen wir Mittagessen sehr und wir gehen wirklich, wenn wir es uns aussuchen können oder die Möglichkeit besteht, viel lieber Mittag als Abendessen, weil es einfach vom Wohlbefinden ist. Und da ist es dann super, deswegen bieten wir das große Menü auch mittags an. Wir haben auch wirklich eine starke Nachfrage nach einem großen Menü mittags, weil die einfach sagen, du, jetzt sind wir einmal da, das probieren wir jetzt durch. Ja. Und das Mittagsmenü bietet dann einfach die eben die kurze Variante, dann ein bisschen mehr gespickt mit so Klassikern, nachdem wir immer noch die Rindsuppe anbieten. Wir haben ein Bäuschel und ein Gulasch immer auf der Karte, wir haben ein Schnitzel auf der Karte. Aber einfach deswegen, weil das einfach unsere Gäste wahnsinnig gerne essen. Ja. Oder Mohnnudeln. Also es sind so Dinge, die so gespickt von Klassik zu modernen, zeitaktuellen Gerichten. Also ich glaube, Gastronomie ist ja, und das vergessen wir manchmal ein bisschen, ja, glaube ich, ja. Wir leisten ja Dienst am Gast. Und das soll dann eigentlich nicht so sein, dass ich ihm meine Überzeugung aufdrucke, sondern dass ich ihm eigentlich sage, du, das bietet mir da an, du hast die Wahl. Hm.
Genieß es. Such's dir aus.
Such dir aus. Magst du halt Viergang, magst du halt Angang, magst du halt, wir haben auch Gäste, die kommen rein und essen eine Hauptspeise. Ja, soll so sein, in der Menge geht das unter, ist doch völlig wurscht. Dafür war er im Steirereck und hat was zum Erzählen. Ja. Also ich finde, das ist so, ich glaube, wir sollten alle großzügig sein, weil wir wünschen uns das auch, wenn wir woanders, wenn wir als Gast irgendwo sind, sind wir immer, ich sage immer, die Gastronomie ist immer der kritischste Gast, wenn er auf der anderen Seite vom Tisch durch sitzt. Ja, und ich denke mir immer, eigentlich sollte man es zurücklehnen und sagen, schönes. Ich sage das immer, schön ist es, auf der anderen Seite des Tischtuches zu sitzen.
Das sagst du wirklich aus dem Restaurant, was hast du gesagt?
Ja, genau.
Genau so sogar.
Ja, genau.
Schön ist es, hier auf der anderen Seite der Tischdecke zu sitzen.
Genau.
Wo gehst du gerne essen hin, wenn ihr essen geht? Habt ihr in Wien oder habt ihr in Österreich irgendwelche Herzenslokale, weil da geht es natürlich auch gerne mal essen.
Das Schöne ist, dass wir in Österreich natürlich gesegnet sind mit wirklich vielen tollen Häusern, muss man einfach sagen. Ja. Das ist einfach, da ist so viel Gastlichkeit und das ist natürlich, was wir in Österreich, und da sind wir vielleicht selbst ein bisschen zu wenig stolz, ja, oder zu wenig proud of. Ja.
Überzeugt vielleicht, überzeugt.
Ja, so oder es ist so, das, was wir in Österreich haben mit diesen vielen Familienbetrieben, mit all den Problemen im Hintergrund, die es Gast ja nicht wissen muss oder will, aber das ist schon unglaublich beeindruckend, wie viele familiengeführte Unternehmen du hast, ja, in der Spitzengastronomie. Wir sind fast alle familiengeführt, ja, auch im mittleren Segment sowieso, ja. Das heißt, du kommst einfach immer irgendwo zu Freunden. Und ich finde, das ist so großartig. Da sind wir so gesegnet in dem Land. Wer braucht man nur nördlich unserer Grenzen schauen? Das ist einfach schon im deutschsprachigen Raum anders, ja. Also das, was wir da haben, ist schon beeindruckend toll. Und ich finde, da gibt es so viele tolle Betriebe. In Wien haben wir haben halt sehr oft das Thema, dass wir Sonntag am Nachmittag oder Abend mit den Kindern essen gehen können. Das hat sich so eingebürgert, dadurch, dass der Busch am Sonntag zu ist. Und das genießen wir dann sehr. Wir haben gegenüber haben wir eine junge Koreanerin am Heumarkt, die macht das total nett, ja, im Hahn. Aber wir gehen auch gern einmal in ein Wirtshaus oder fahren außerhalb. Also es gibt, wir finden immer was. Das ist einfach nett, ja. Aber ich finde schon schön, wenn man sieht, wie viele tolle Betriebe wir in Österreich haben und was wir da eigentlich alles nutzen dürfen oder genießen dürfen.
Findest du in dem Zusammenhang es auch recht praktisch oder positiv, dass der Michelin Guide es auch wieder die ländlichen Regionen auch bewertet?
Ja, ist ganz wichtig, ja. Also ich glaube, man muss vorsichtig sein. Michelin ist nicht der Heilsbringer. Ich glaube, das ist jetzt nicht das, voll, was man, und das wird nie ein Guide sein. Also es wird immer die Leistung auch vom Gast gemessen. Und das muss man einfach sagen, das wissen wir alle. Ja. Eine Bewertung ist immer eine subjektive Geschichte, auch für uns. Ja. Wie oft haben wir es schon erlebt, ob jetzt ein besser oder schlechter bewertetes Lokal. Ja. Wir haben ein Erlebnis gehabt und gesagt, das können wir teilen oder das können wir nicht teilen, in welcher Form auch immer. Ja. Wo man gesagt hat, die verdienen jetzt so viel Stern oder die verdienen nicht einmal einen Stern. Also so von dem, was wie wir ein Erlebnis haben. Und ich glaube, da ist der Gast ja besonders wichtig, weil am Ende des Tages nutzt der Guide alles nichts, wenn wir leer sind, sind wir leer. Ja. Aber was absolut wichtig ist, ist die Sichtbarkeit im Ausland. Das ist wirklich essentiell, weil ich glaube, da ist man natürlich in einer Stadt gesegnet. Ja, da muss ich wirklich sagen, im Steirereck ist das jetzt so, da fällt schon bald einmal einer ein, weil der googelt halt beste Restaurants der Stadt, na, dann notgedrungenermaßen kommt auf das, dann schaut sie nach, schaut gut aus. Und es ist ja auch so, nicht jeder hat von uns schon gehört oder von einem Konzern in Philipp oder von anderen Betrieben. Also ich glaube, in der Stadt tust du dir natürlich auch wesentlich leichter, aber am Land, hinter den Bergen, bei den sieben Zwergen, ja, also da brauchst du einfach, um vor allem international gesehen zu werden. Ja. Und wir wissen das ja alle, wir sind ja auch oftmals schon durch Deutschland, durch Frankreich, durch die Schweiz gefahren und haben irgendwelche Restaurants am Land gesucht, weil das halt am Weg war. Ja. Und da ist es immer hilfreich, wenn du einen gewissen Anhaltspunkt hast. Ja. Und deswegen ist der Michelin, der natürlich einfach international ist. Es gibt einfach kein anderes Medium, was so international verbreitet ist, ist es absolut, absolut wichtig.
Ja. Ja. Also ich teile das ziemlich. Ich glaube, der Heilsbringer ist es nicht. Man muss da auch aufpassen. Ich habe gerade einen Bericht gelesen im Magazin. Die haben geschrieben, es ist wahrscheinlicher, wenn du einen Stern kriegst, dass du dein Restaurant eher schließen musst. Also wenn du einen Michelin-Stern kriegst, gehen die Restaurants eher bankrott dann nachher. Ich glaube jetzt nicht, dass nur wenn du einen Stern kriegst, dass das gleich von selber ins Geschäft kommt. Für eine gute Bewertung. Am Land? Wenn du drei Hauben kriegst, bist du jetzt an, dann rennst du Geschäft jetzt automatisch auch nicht.
Am Land ist es ja oftmals so, dass es so eine Bewertung oder so ein tolles Restaurant manchmal abschreckt. Ja? Also ich erlebe das am Bogusch oft, wenn Wanderer bei uns reinkommen und sagen, Entschuldigung, wir sind jetzt nicht richtig angezogen, aber dürfen wir gleich ein bisschen, selbstverständlich, bitte kommen Sie rein.
Ja, voll. Ja,
also ich glaube, da muss man schon aufpassen.
Gehört das auch vielleicht zu einem zeitgemäßen Service auch dazu, dass man dann nicht mehr so ganz so penibel ist, wie es halt früher war?
Weil lustig
also wir sind in der Bubble. Also ich habe jetzt, wir reden ja von, wir sind ja die Bubble. Aber jetzt einer, der sagt, Sterne essen gerne, jetzt muss ich mich fesch anziehen, jetzt muss ich so dort sitzen. Das haben schon noch immer viele, glaube ich, oder immer noch sehr viele Menschen Angst, Respekt vor solchen Erfahrungen auch.
Ich glaube, das Wichtigste, das, was wir in der Gastronomie tun müssen, ist Vorurteile abbauen, egal in welcher Form. Das ist so entscheidend, weil wir tun uns ja nur Gutes. Ich habe nichts davon, dass ich zum Präpotent bin, ihn von oben bis unten ausschaut, nein, eigentlich passt es mir da jetzt nicht an. Ja. Im Gegenteil, wie oft haben wir gehört im Steiereck, also wissen Sie, wir sind das erste Mal da, aber das ist ja gar nicht so steif, wie wir uns das gedacht haben, oder das ist überhaupt nicht steif. Na, das, genau das ist es ja. Ja, wir sind ja selber nicht so, ja. Aber natürlich hat er vielleicht davon gehört, was andere Restaurants betrifft, oder es ist dieser Mythos, wenn du dort bist und dann steht hinter jedem Sessel ein Kölner, was ja schon lange nicht mehr ist, aber es sind gewisse Ideen oder Vorurteile, die er im Kopf hat und die es gilt einfach abzubauen. Weil eines darf man nicht vergessen, ja, wir brauchen jeden Gast. Ja. Und es wird die Zeit kommen, und das haben wir nach Corona gesehen, wo kein einziger ausländischer Gast einer gekommen ist in das Land. Wie viele Monate? Und wir waren nur abhängig von einem regionalen Gast. Und wenn wir den dann nicht abholen können, schon im Vorfeld, dass der sagt, der geht gern hin, da taugt's mir, ja, na, dann sind wir leer. Ja. Ja. Du brauchst nicht auf ein Pferd setzen, du musst immer mehrere Pferde im Rennen haben, weil nur das ist, wenn irgendwas passiert, ja, dein Garant dafür, dass du einfach mehr oder die Gäste hast, ja.
Die klassische Kombi-Wette.
Genau. Ich hab's nicht zu meinem Wetten.
Wir haben das Gespräch gehabt mit Gästen, die haben gesagt, ja, was machst du gerne als Ausgleich? Ja, ich gehe gerne auf die Pferderennbahn und wette dann auf Pferderennen. Okay, habe ich auch noch nie gehört, habe ich noch nie wen getroffen, der das macht, aber auch spannend. Ja, absolut. Also ich glaube, breit gefächert aufstellen und vor allem nahbar sein.
Und eines muss man sich immer bewusst sein, es gibt ein Leben vor dem Stern, es gibt ein Leben mit dem Stern und es gibt ein Leben nach dem Stern. Und das muss einem immer klar sein. Wenn ich jetzt den Stern verliere, ja, das ist ja überall das Gleiche. Wenn ich jetzt abgewertet werde, wir haben das erlebt im Steiereck, wie wir übersiedelt sind. Wir sind in allen Gärts abgewertet worden. Und in Wahrheit ist das für manche Menschen schon der Punkt gewesen, wo sie ihrem Leben ein Ende setzen. Das ist ja der absolute Wahnsinn für mich. Ja? Ja. Wenn diese Abhängigkeit von einer einzigen Bewertung so hoch ist, ja, es tut mir leid, also ich sehe es, dann habe ich mein Leben was falsch gemacht. Wenn das Einzige ist, wo ich mich identifizieren kann, was für mich dieser Sinn des Lebens ist, dann ist es für mich, also für mich persönlich.
Ja, du musst dich selbst hinterfragen.
Genau, genau. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, und der Adi Schmidt hat das, um auf das Gespräch zurückzukommen, der hat das vor vielen Jahren, wie sie uns einfach wirklich über abgewertet haben, Jahre später haben wir dann drüber geredet, und er hat gesagt, aber wir waren immer voll, wir haben immer Geschäft gehabt, die Leute sind kommen zu uns. Ja, und das ist auch wieder dieses,
das man darf den
Fokus, das ist wieder, wie du es richtig vorher gesagt hast, es ist nicht unbedingt der Garant dafür, dass du deswegen automatisch voll bist.
Für wen machst du es denn? Machst du es für die Gäste oder machst du es für den Bewerter?
Genau.
Der Bewerter zahlt dir die Rechnung nicht.
Das ist es. Also ich glaube, man muss da immer mit einer vernünftigen Portion von Respekt, aber auch Distanz rangehen und sagen, du, freut mich, wenn es so ist. Vielleicht hätte ich mal mehr erwartet, ja, aber so ist das Leben.
Ich möchte jetzt gar nicht auf diese ungute Frage kommen, weil sie wird ja immer wieder gestellt. Ich habe noch nie darüber reden gehört, über den dritten Stern, weil es wird euch immer angedichtet. Wie nervt dir das Thema schon?
Es nervt mich überhaupt nicht, weil es für mich in Wahrheit nicht wichtig ist.
Ja.
Ich würde wahrscheinlich mein Geschäft nicht anders machen, wenn ich 3 Sterne habe oder als ich 2 Sterne habe. Vielleicht im Gegenteil, eher negativ. Ja. Eher mit ein bisschen immer dieser Angst im Nacken, was ist, wenn wir das jetzt verlieren? Da denken sie leider, das ist eh klar, sind auch nicht mehr so stark. Also ich glaube,
ist ja wirklich so.
So ist es.
So, bitte,
so ist es
Frieden.
Im Leben. Ja. Es zählt ja dann nicht, dass wir seit 18 Jahren durchgängig in Österreich zu der Nummer 1 zählen, ja, mit verschiedenen anderen Betrieben. Das zählt ja dann alles nicht. Es wird der Moment hergenommen, wo es heißt, naja, jetzt haben sie es abgewertet. Naja, wie ich schon immer,
ich habe es immer schon gewusst. So,
und
ja,
das
so.
Denke ich mir, auch das ist wieder der Moment.
Ich hätte dich jetzt nach dem ganzen Gespräch, was wir jetzt führen, ganz im Gegenteil so eingeschätzt. Also genau die Antwort habe ich jetzt eigentlich mir gedacht.
Und es war lustig, wie der Amador den dritten Stern bekommen hat, hat uns ein Journalist quasi angeboten, er könnte uns doch beraten, was wir anders machen sollen, dass wir auch 3 Sterne bekommen. Und der Heinz hat dann natürlich gesagt, Ich glaube, das will ich gar nicht. Also ich sage im Sinne von, na klar ist es eine Ehre für den Koch, wenn er 3 Sterne bekommt. Und na klar ist es eine Ehre, wenn der Heinz Reitbauer auch im Kreis der 3-Sterne-Küche ist. Aber in Wahrheit ändert es etwas daran, auf seinem Abdruck, den er in dieser Welt hinterlässt, wie viele Köche heute irgendwo entweder selbstständig sind oder in Küchen arbeiten, die bei uns waren, die von dem Menschen gelernt haben, vielleicht auch sich verändert haben und gesagt haben, so will ich auch einmal werden. Es ändert gar nichts dran. Und ich glaube, es ist...
Der dritte Stern macht es nicht aus dir.
Nein, also das, es macht nichts aus mir. Ja. Genau.
Also es macht ihn als Mensch wertvoller.
Es macht mich hoffentlich als Mensch nicht schlechter.
Das ist wichtiger.
Also für mich ist es etwas, für mich persönlich, aber wie gesagt, es ist ja eine Kochauszeichnung und keine Serviceauszeichnung, wobei ich ehrlicherweise nach einigen Erlebnissen in den letzten Jahren mit schon denke, also auch da sollte eine offenere Umgangsweise auch mit Service sein, weil ich denke mir schon, Service gehört mindestens genauso dazu, zu diesem Erlebnis, ob ich 3 Sterne erlebe.
Du kannst
so gut
kochen, wie du willst, wenn das Service nicht passt, dann habe ich trotzdem keinen Schein.
Und ich finde schon, es ist eine sehr einsichtige, nicht, weil ich im Service bin, bitte. Ich sehe das nicht so, dass ich jetzt 3 Sterne möchte, sondern ich sehe es einfach so. Wir haben
das Gesamtpaket.
Schon, genau. Es ist ein Gesamtpaket, ja. Ich habe auch Gesamtpakete erlebt, die keine 3 Sterne würdig waren, ja. Es hat aber das gleiche gekostet, ja. Und da denke ich mir dann, da sollte schon der Einblick auch sein, ist das Haus im Gesamten das wert?
Findest du in diesem Zusammenhang die 50-Best-Liste da ein bisschen allgemeinert, also als Restaurant, ein bisschen kompletter gesehen? Weil es bewerten ja Menschen dort ja auch, vor allem Restaurantbesuche, mit inkludiertem Service eben, mit Weinen etc. Alkoholfreien Wort. Was halt alles dazugehört zu einem tollen Restaurantbesuch?
Also ich kann mich erinnern, wie wir das erste Mal bei der Liste, also bei der 50-Best-Liste,
2009 war das, gell?
Sind. Wir sind jetzt 16 Jahre in der Liste. Da hat kein einziges österreichisches Medium darüber berichtet. Kein einziges. Das hat niemand gekannt. Über die Jahre hat sich natürlich ein wahnsinniger Hype darum entwickelt. Das ist unglaublich. Also das ist wirklich etwas Unfassbares. Auch das muss man kritisch betrachten. Nein, das sind nicht die 50 besten Restaurants der Welt. Aber das sind 50 sehr gute Restaurants, die alle ein bisschen was anders machen. Ja? Und die halt einfach von gewissen Menschen empfunden werden, dass sie besonders sind. Und ich spreche niemanden ab, dass er vielleicht nicht auch in die Liste gehört oder dass jemand sagt, das ist stark, das verstehe ich jetzt gar nicht, warum die in der Liste sind. Es ist
herzliche
legitim.
Gratulation übrigens.
Es ist, danke. Es ist legitim, es ist, wie es ist. Das Einzige, was mich bei der Liste immer stört, und das ist ganz interessant immer zu sehen, und da sind wir in Österreich halt, das muss ich jetzt insofern ein bisschen austeilen, da sind wir in Österreich halt schon auch, ja, wenn ich dann lese, dass der Steyrek, ich weiß nicht, vom 18. auf den 22. Platz hinuntergefallen
ist,
ja,
zurückgereizt.
Wir reden als Österreich, oder wird von österreichischen Journalisten geschrieben, Absturz und verschlechtert, wo ich mir denke, wie viele Gastronomen möchten in der Liste sein? Wie viele Leute möchten da drin vertreten sein? Und dieser mangelnde Nationalstolz, dieses mangelnde, eigentlich sind wir stolz, dass wir ein Restaurant dabei haben, das zu uns kehrt, dass er österreichischer, ja, Betrieb ist, anstatt ich sehe, und das, ich sage immer, der heute in der Steyrek geht, aufgrund einer 50-Best-Liste-Bewertung, ja, na, der geht ja nicht nur zu uns, der fährt nach Wien und schaut sich 5 andere Betriebe
an. Die anderen wollen
es
dann eh
auch. Damit ist ja schon wieder der Sinn gegeben, dass eine Destination gestärkt wird, ja, oder dass ich irgendwo ins hinterste Peru komme und gar nicht gewusst habe, was da alles sonst noch gibt, ja. Und ich glaube, das ist etwas, wo man denkt, völliges Missverständnis.
Man will die Nummer 1 sein, aber schaut sich ja gar nicht die anderen alle an, weil alles andere wie die Nummer 1 zählt nicht, irgendwie ist es ganz schwierig.
Und genau das Gleiche gilt für einen 3-Sterne mit Amador. Der heute nach Wien kommt, um 3 Sterne zu essen, na, der geht doch eh zum Konstantin, zum Silvio, zum Herrn Reitbauer, also zu, der schaut
oder
sich
oder einfach in einer super Weinbar.
Ja, er geht in einer super Weingar. Er geht ins Mast, ja, er schaut sich das Resnicek an, er geht ins Schwarze Kamel und damit haben wir schon etwas erreicht. Er lässt sein Geld bei uns. 1000 Rosen. Er schaut sich was an und lernt Wien kennen und denkt sich, eine tolle Stadt, da muss ich bald wieder hin. Und das ist eigentlich das Ergebnis dabei. Und dass ich dann eigentlich befinde, dass das ist ja, also schwach ist oder eine, das kränkt mich dann schon.
Ich würde gerade fragen, triffst du das?
Ja, das ärgert, also kränkt
es,
mich nicht.
Es ärgert
mich einfach, wenn man denkt, also get gescheiter.
Ja. Und ärgern tust du, glaube ich, nicht gern.
Nein, dafür ist das Leben zu kurz.
Du hast vorher gesagt, du hast die Freiheit drin gesehen, dass du als junger Mensch schon immer genug Geld gehabt hast, weil du immer viel gearbeitet hast. Ich habe das ja auch gehabt, ich habe mit 15 eine Lehre gemacht, in der Gastronomie, und habe dann einfach, dann war auf Saison etc. Und es hat immer geheißen, Maxi, du arbeitest zu viel. Ja, aber ich habe immer Geld gehabt. Ich habe immer ausgehen können, ich habe immer schöne Jacken kaufen können, immer Auto kaufen können, ich habe so eine eigene Wohnung gehabt.
Na, vor allem, wer schärft den Blick auf, du arbeitest zu viel? Wer bewertet das? Also ich finde, das ist immer diese Fremdbewertung, finde ich immer kritisch, weil das muss ja jeder für sich selber bewerten.
Und ist Arbeit immer Arbeit?
Genau.
Du hörst auch immer, ich mache ja kein Lokal auf, das willst du nicht antun. Denk mir so, was ist, wenn ich einen Ort schaffe, wo ich einfach gern hingehe, wo die Gäste gern hingehen und wo ich vor allem gern hingehe? Dann gehe ich nicht in die Arbeit, sondern gehe ja zu meinem Lebensmittelpunkt und das ist halt dann das Restaurant quasi oder die Bar oder was es auch immer sein will. Aber warum muss ich das immer als die Arbeit, die harte Arbeit definieren?
Ich glaube, es wird manchmal von Menschen definiert, die das selbst scheuen. Und es ist für sie vielleicht ein bisschen eine Argumentation, dass sie das schlecht reden, ja. Es geht eigentlich ums Schlechtreden, was mich dabei so stört. Also ich bin der persönlichen Ansicht, es soll bitte jeder so viel arbeiten, wie er oder sie möchte. Aber es muss dann in einer Gesellschaft auch ganz klar sein, dass die, die wirklich viel arbeiten, nicht die mittragen können, die für sich entscheiden, sie arbeiten nur wenig. Also da muss es dann schon einen gerechten Ausgleich geben für das, was wir alles tun dürfen, ob es Sozialleistungen sind, welchen Anspruch wir haben können. Also ich finde, das ist für mich aber ganz wichtig. Jeder soll die Entscheidung für sich selber treffen. Aber es muss auch ganz klar sein, dass in einem System wie einem Land, ja, es nicht funktioniert, dass ich jetzt sage, ich arbeite 20 Stunden, aber wenn ich ins Spital gehe, habe ich den gleichen Anspruch wie alle anderen. Das funktioniert nicht, weil ich leiste auch keinen Teil daran. Ja, also das ist für mich als Unternehmerin, als Mutter, als Teil einer Gesellschaft ganz wichtig. Ich will da gar nicht unfair sein und ich will es auch niemandem absprechen, aber es muss ganz klare Fronten geben, die abgesteckt sind. Und im Berufsleben finde ich es genauso wichtig. Ja. Dieses Schlechtreden von Arbeit finde ich ganz kritisch, weil Arbeit begleitet uns unser Leben lang. Und wir sehen es ja total oft, dass Menschen, die in die Pension gehen, ja, dann extrem schnell abbauen, wenn sie aus dem regulären Arbeitsleben rausfallen. Warum? Weil das Arbeitsleben hat ja nicht nur den Nachteil, dass du in die Arbeit gehen musst und eine Arbeit leisten musst, sondern dein Hirn ist ständig beschäftigt, du tust was, du hast eine Struktur in deinem Alltag, du bist gefordert, du lernst Neues können, du musst teilweise deine Kreativität ins Spiel bringen. Also es sind so viele Facetten, der Einfluss, den das Arbeitsleben auf unseren Körper hat, auf unseren Alltag hat und so weiter. Also ich glaube, es ist für mich entscheidend, dass man der Jugend heute erklärt, wie großartig Arbeit sein kann. Ich finde das ganz wichtig, weil ich finde, das ist was wirklich Schönes, ja, und wie im Sport, ja, man kann es immer vergleichen. Und alle erfolgreichen Menschen, ob sie Sportler sind, ob sie Unternehmer sind, haben ein paar wesentliche Punkte, die alle gemein haben. Es ist eine extreme Konsequenz, nur so geht's. Ja. Es ist eine Ausdauer, auch nur so geht's. Ja. Und es ist auch ein Wille, aufs Tor zu zielen, ja, also einfach ein Zug, ja, du hast einen Zug. Und wie schon gesagt, ich habe für alles Verständnis, wenn jemand sagt, das ist nicht mein Leben, ich möchte es anders gestalten, das ist okay. Aber dann muss man auch die anderen zulassen und das eigentlich nicht schrecklich, weil heute ist ja fast schon so, dass jemand, der arbeitet schon Vollzeit, also ich bin am Rande der Gesellschaft. Na Moment, die Gesellschaft wird von diesen Menschen finanziert, ja. Also ich glaube, man muss das schon sagen, der Herr Politiker, der heute vorne steht, egal welchen Bundespräsidenten oder welche Präsidentin wir bekommen, ja, die zahlen nicht unsere Schulden oder unsere Dinge des Alltags. Das sind die Menschen, die arbeiten gehen und mit ihren Steuern das Land finanzieren. Ja. Also ich glaube, es ist schon noch etwas, was auch für das Land wichtig ist, ja, dass einfach in dem Land Beschäftigung ist. Damit ist viel weniger Zeit dafür, Blödsinn zu machen, Unruhe zu stiften, Straftaten zu begehen und so weiter. Also ich glaube, Arbeit ist etwas, was wirklich wichtig ist im Leben. Und wenn man die Arbeit gerne macht,
dann erfüllt es ja auch einen.
Das ist keine Belastung.
Na null.
Es ist keine Belastung. Na klar ist nicht jeder Tag gleich. Na klar ist nicht jeder Tag nur mit Sonnenschein durchflutet.
Aber was ist schon jeder Tag?
Aber wenn ich jeden Tag darüber nachdenke, warum ist der Tag heute nicht sonnig, na dann wird er nicht sonniger werden. Ja? Also man muss da auch mit sehr viel positivem Attitude hineingehen. Na, absolut. Und sich einfach den Tag schön selbst gestalten.
Ja. Kannst du Champagner?
Steirer, naja, das ist jetzt nicht jeden Tag so, ja bitte.
Das ist auch nicht jeden Tag schier.
Nein, das ist nicht jeden Tag schier. Aber Champagner ist auch nicht das Allheilmittel, haben auch schon
das manche Gastronomen festgestellt. Und davor musst du auch arbeiten, dass du ja Champagner auch leisten kannst, weil Champagner genau trinken schaut immer schön aus, aber irgendwie muss ja er finanziert werden. Ich sehe das sehr ähnlich, ich habe das immer gern gemacht, ich mache sehr gern sogar. Das Glück vielleicht auch, dass ich das, was ich mache,
sehr gerne mache.
Und dass man sich verändert, auch mit deinem Beispiel, ja, von der klassischen Karriere in der Gastronomie hin zu einem Weinhandel, wo ich sage, okay, ich habe jetzt andere Interessen oder das taugt mir jetzt noch mehr und das mache ich. Das ist ja großartig. Es muss ja nicht 40 Jahre lang der gleiche Job sein.
Es kann auch passieren, dass vom Weinhandel dann wieder zurück in die Gastronomie geht.
Absolut.
Es gibt da sehr gute Beispiele auch in Österreich, Familienbetriebe, die das so handhaben und beides haben.
Absolut, ja. Das ist auch schön. Absolut. Ja. Es ist nie fix in Stein gemeißelt, ja. Aber so gar ohne Sinn im Leben.
Und es bringt ganz schön viel. Also du, wenn du irgendwas viel machst und gescheit machst, öffnet dir das ja ganz viele andere Türen.
Also und vielleicht wäre dein Weinhandel heute nicht so erfolgreich, wenn du nicht die Erfahrungen aus der Gastronomie mitnehmen würdest.
Niemals.
Der Umgang mit den Kunden, du weißt, du kennst die andere Seite der Medaille, du weißt, wie muss ich auf Sommeliers zugehen, wie kann ich die begeistern, wie kann ich die, und das ist nicht immer nur Begeisterung, das ist auch sehr oft eine Frage des Preises, wie kann ich da, wie können sich all diese Punkte treffen, dass ich sage, der kauft mein Produkt und ist glücklich und verkauft es noch gern und macht Werbung dafür, ja, und macht wiederum einen Gast glücklich, ja. Ja. Also ich glaube, unsere Branche steht für wahnsinnig viel Veränderung und auch mögliche Veränderung, ja. Und bei uns ist ja auch nie, das ist ja noch einmal dazu das Schöne, in unserer Branche ist kein Tag wie der andere. Einfach durch unsere Gäste, durch die Situation. Es ist jeden Tag ein neues Glück, eine neue Chance, ein neuer Stammgast, ja. Und das ist ja einfach großartig, ja.
Ja, das stimmt.
Es wird uns nie fad.
Hochlebe die Gastronomie.
Absolut.
Egal in welcher Form.
Absolut.
Auch wichtig. Weil ich habe das Wirtshaus auch immer sehr genossen, muss ich sagen. Im Wirtshaus zu arbeiten, so ein Wirtshaus ist auch was super Lustiges. Mit dem Stammtisch. Also es war einfach ein anderer Anspruch. Alle anderes machen.
Na, vor allem, du siehst ja auch, also ich habe ja da den perfekten Vergleich bei unseren Häusern, ja. Der Gast, der heute in Wien als Gast ist, ja. Der benimmt sich im Wirtshaus ja oftmals ganz anders, aber im Sinne von lockerer, entspannter, ja. Also es ist so, da ist er eher vielleicht
persönlicher,
steifer oder vielleicht auch muss repräsentieren, hat er Einladung, Geschäftsessen oder so oder irgendeine Feier und das ist ihm halt auch wichtig, im Wirtshaus ist er lockerer oder lustiger noch, also so schön zu sehen, wie sich Menschen auch verändern durch die Situation ihres Umfeldes, das heißt, im Fine Dining ist er oftmals anders, als er im Wirtshaus ist, ja. Was man nie vergessen darf, du fährst aufs Land, das ist ja wie kurz für die Menschen. In der Stadt kommen die gestresst rein und Ding vom Büro und das und wieder und geärgert hat er sie. Am Land ist es schon diese Fahrt, ist ja schon eine gewisse Vorbereitung. Und dann genießt du und das ist einfach schön, ja. Also ich glaube, das, was wir bieten können in der Branche, ist so einzigartig und so besonders und ich glaube, das muss man den jungen Menschen halt vermitteln, wie viele Möglichkeiten du da hast, ja. Und auch als Frau, ja, da gibt es kein, das geht nicht und das gibt's nicht, ja. Du kannst eine Karriere machen, du kannst das mit dem Kind vereinbaren. Das ist eine so flexible Branche.
Es hat sich ja auch geändert. Es ist flexibel worden. Man tut ja auch viel dafür, dass es auch funktioniert.
Wir müssen auch flexibel sein.
Ja, dann muss das sein.
Um also, heute gute Mitarbeiter zu bekommen, müssen wir flexibel sein. Absolut. Immer zu einem gewissen Maße, dass es im Einklang ist mit dem Unternehmen, ja. Aber das ist einfach heute wahnsinnig schön zu sehen, ja.
Ich finde es auch gut, dass es alles so entwickelt, wie es gerade entwickelt. Dass es die Möglichkeiten auch gibt. Mhm. Weil wir haben uns auch selber mal kritisch die Frage gestellt, wie kann es sein, dass in einer Branche, wenn der Gastronomie das oft so ist, über 30-Jährige findest du es an selten. Ich nehme jetzt mal euch außen kommend vor, aber wenn ich jetzt die ganz breite Gastronomie nehme, wie viele Menschen sind denn mit über 30 noch in der Gastronomie? Und wie kann ich es schaffen, dass diese Menschen weiter in der Gastronomie gerne bleiben? Weil sie verdienen ja meistens immer sehr gutes Geld. Wie schaffe ich es, dass es einfach für den mit über 30 auch immer noch diesen Mehrwert hat? Wie kriegt er das hin, dass er Familie hat, trotzdem in der Gastronomie arbeiten kann? Und ich glaube, es gibt da sehr viele Möglichkeiten. Man muss sich einfach nur beschäftigen damit. Ich glaube, es wird sich nur mal ziemlich drehen. Also die Gastronomie wird nochmal sehr spannend werden in der Zukunft für MitarbeiterInnen, weil wir Entwicklung haben. Die Dienstleistung wird nie aussterben.
Absolut nicht. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, es gibt viel Konkurrenz weltweit, ja? Der Gast, der heute, der regionale Gast ist ja nicht das Thema, aber auch der internationale Gast. Es gibt so viel Konkurrenz, wo es auch schön ist, wo es auch toll ist. Das heißt, wir müssen schon an dem Produkt arbeiten. Wir müssen an der Qualität arbeiten. Wir müssen
am Erlebnis vielleicht
auch. Am Erlebnis arbeiten, ja, aber einfach, also ich glaube, Qualität wird immer ein Merkmal sein. Das heißt, Qualität ist der Grundstein. Genau, das ist der Grundstein. Und wenn wir das schaffen in unserem Land, und wir haben ja so viel zu bieten, unser Land ist ja gesegnet mit so viel Reichtum an Lebensmitteln, mit so viel Vielfalt, ja, auf so einer kleinen Fläche. Wenn wir das schaffen, dass wir das gut transportieren, ja, dann wird es uns auch da immer gut gehen. Und dann werden wir natürlich auch, wird es immer einen Massentourismus geben, den halt gewisse Regionen auch so bevorzugen, aber es wird auch einen wahnsinnig hohen Qualitätstourismus geben und ich glaube, das muss uns allen bewusst sein, um zurückzukommen auf den roten Führer von vorhin. Die Chance ist natürlich, dass du hier qualitätsvolle Gäste auch bekommst, ja, und diese auch immer wieder zu dir ziehst. Ja. Und das muss uns bewusst sein, weil der qualitätsvolle Gast, der ist doch bereit, mehr oder vielleicht etwas mehr für das Produkt zu bezahlen, wenn er für sich befindet, dass es ihm das wert ist.
Absolut. Absolut.
Liebe Birgit, danke vielmals für deine Zeit.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke, danke. Dankeschön. Es war ein tolles Gespräch. Es war wirklich eine Ehre und eine Freude, dir zuzuhören. Ich hoffe, es war euch auch eine Freude und ihr habt aufmerksam zugehört. Wir verabschieden uns für heute und senden liebe Grüße vom Sto Vienna raus in die Welt. Danke auch nochmal an den Schaumweinkontor für den tollen Champagner von Louise Prison aus der Côte d'Or. Danke, bis ganz bald. Danke, Birgit.
Dankeschön.